Hallo Dieter.
Hallo Burak.
Jetzt geht's los.
Ich freue mich.
Schön, dass du da bist.
Ich danke für die Einladung.
Ey, du hast mich eben gefragt, hey, hast du so einen richtigen Leitfaden und wo fangen wir an und wo hören wir auf für das Gespräch? So, ich habe gesagt, nein, das ist so grundsätzlich meine Art für diesen Podcast. Ich will mir einfach nicht rausnehmen, Struktur reinzubringen, weil ich möchte, dass es ein offenes, ehrliches Gespräch wird. Und ja, dementsprechend begrüße ich dich erstmal hier. Herzlich willkommen bei meinem Gib mir den Stoff Podcast. Und ja, vielleicht möchtest du einfach erstmal ganz kurz Hallo sagen, dich vorstellen und sagen, wer du bist.
Gut. Ja, ich danke erstmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, als die Einladung zu uns kam. Ich bin Dieter Both. Ich bin Sozialarbeiter, der schon relativ lange in dem Beruf tätig ist. Ich habe 1990 mit der sportorientierten Jugendarbeit begonnen bei der Sportjugend Berlin. Bin eigentlich immer noch bei dem Träger geblieben, nur heißt unsere Abteilung jetzt Gesellschaft für Sport und Jugend Sozialarbeit, GSJ. Und ich habe eigentlich in diesen ganzen Jahren, das sind ja jetzt schon 3 Jahrzehnte, überwiegend mit jungen Leuten gearbeitet und immer einen Sportbezug gehabt.
Wow. Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ja, noch bin ich 59, noch gehöre ich nicht zur Risikogruppe.
Okay. Wow, also du bist quasi seit 3 Jahrzehnten aktiv als Sozialarbeiter, auch als Streetworker.
Genau, ja.
Und tauchen wir einfach mal da so ein bisschen ein. Wann hat das alles angefangen? Gehen wir mal so ein bisschen in deine Vergangenheit und du erzählst uns jetzt von Tag 1, was abging. Zumindest darfst du entscheiden, welcher Tag 1 dein Tag 1 ist.
Ja, mein Tag 1 war mein erster Arbeitstag beim Fanprojekt Berlin. Das war damals ein Projekt der Sportjugend Berlin, beziehungsweise es ist immer noch. Da habe ich im Mai 1990 angefangen und bin in eine unglaublich spannende, interessante Zeit reingekommen, weil kurz vorher war der Mauerfall, es bestand noch die DDR und wir haben im Zuge unserer Fanarbeit, also das heißt Arbeit mit ja, spaßorientierten, gewaltorientierten jungen Fußballfans mit dem damaligen Serienmeister der DDR noch zu tun gehabt, mit BFC Dynamo, mit den Fans, mit den Ultras, mit den Hooligans von diesem Verein, weil die in den 90er Jahren, als diese Übergangsphase von DDR zu Übergang in die Bundesrepublik Deutschland für viele so eine Art rechtsfreier Raum war. Und von daher bin ich, obwohl wir in Westteil Berlins angesiedelt waren und schwerpunktmäßig mit den Fans und Unterstützern von Hertha BSC gearbeitet haben, ganz rasch in diese Ostberliner und für mich völlig fremde Welt eingetaucht.
Ehrlich gesagt war das auch ein Hauptgrund, warum ich dich extrem interessant finde, auch wegen ganz vielen anderen Sachen, aber ich finde einfach, also ich habe Interesse an diesem Gespräch gehabt, weil ich das Thema Sport einfach ziemlich cool finde und auch interessant finde. Aber wenn du sagst, du warst mit, hast in den 90ern mit Hooligans zusammengearbeitet, muss ich erstmal ausatmen, dir einen dicken Respekt zollen, ja, weil ich glaube, das war kein einfacher Job.
Das war es, glaube ich, nicht. Das ist es auch immer noch nicht für die Kollegen, die nach wie vor bei den Fanprojekten arbeiten. Aber ich glaube, rückblickend, jetzt mit 30 Jahren Jugendsozialarbeit im Hintergrund, kann ich sagen, dass eigentlich im ersten Moment alle Bereiche, in denen wir Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter tätig sind, für normale Menschen vielleicht im ersten Moment spannend und ungewohnt klingen. Wir haben es immer mit, also in meinem Fall mit jungen Menschen zu tun, die ja, sich nicht völlig geradlinig und eindeutig in eine Richtung immer entwickeln, sondern die probieren aus, die experimentieren, die machen tolle Sachen, die machen dumme Sachen, die machen manchmal auch richtig blöde Sachen. Und wichtig ist, dass wir als Erwachsenenwelt den Kontakt zu ihnen nicht abreißen lassen. Und ich finde, gerade in unserem Bereich Jugendsozialarbeit sind wir oftmals mit Jugendlichen in Berührung, die auf so einem schmalen Grat wandern. Und oftmals sind die einzigen Erwachsenen, die sie neben ihrer Familie noch kennenlernen, Lehrern, die Polizeibeamten und Justizbeamten. Mhm. Und deswegen finde ich total wichtig, dass es ja Menschen in unserer Profession gibt, die ihnen Alternativen aufzeigen, die da sind und die im ersten Moment erstmal einfach zuhören.
Hattest du in deiner Jugend oder in deiner Kindheit Momente, wo dir genau das gefehlt hat, wo du vielleicht gesagt hast, hey, mir hat auch niemand zugehört oder ich wünschte mir, dass mir mehr Leute zuhören, mehr Leute für mich da sind, und war das vielleicht die Ambition für dich zu sagen, hey, ich möchte genau das machen?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, vielleicht, weil ich das gerade kennengelernt habe, dass da Leute waren, die mir zugehört haben. Also vor allem habe ich super tolle Lehrer gehabt im Gymnasium. Also als ich ja Schwierigkeiten in der Schule hatte und auch fehlte und Ähnliches, da habe ich zwei Lehrer kennengelernt oder die haben sich um mich gekümmert und das war toll. Und einer von denen hat unheimliches Engagement gezeigt. Jetzt nicht nur für mich, sondern der kam aus Nicaragua, der hat in Projekten in Südamerika gearbeitet und ist dann Lehrer geworden bei uns. Und der hat mir eine andere Welt eröffnet und das fand ich spannend. Und so bin ich da reingerutscht. Ich denke eher, bei mir war das der Punkt, weswegen ich mich für die soziale Arbeit entschieden habe.
Und dein erster Job war dann auch wirklich bei dem Fanprojekt, ja?
Mein erster Job war ein Jahr vorher noch im Ruhrgebiet, da komme ich nämlich ursprünglich her und habe dort in einem Jugendzentrum gearbeitet, hatte aber schon meine Diplomarbeit in Dortmund an der Uni über Fußballfans geschrieben, über Arbeit mit Fußballfans, und ja, dann hat Berlin diese Ausschreibung gehabt, die habe ich in der Taz gelesen. Berlin ist eine coole Stadt, brauche ich hier keinem zu erzählen, hat mich gereizt, hat mich interessiert und ich wollte mal so für 2-3 Jahre nach Berlin kommen. Hm.
Und aus 2-3 Jahren wurden dann ganz schnell ein paar Jährchen mehr.
Genau. So ist es gewesen. Also.
Krass. Also finde ich echt gut. Wo kommt denn die Begeisterung für den Sport her, für den Fußball? Und vor allem auch diese Zuneigung oder dieses Interesse für Hooligans und alles, was damit zu tun hat. Hast du in deiner Vergangenheit, warst du aktiver Fußballspieler, warst du aktiver Hooligan, warst du bei den Ultras? Darf man das sagen? Mhm.
Also ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Ich bin tatsächlich ein Bergarbeiterkind und im Kohlenpott wächst du auf und musst einen Ball am Fuß haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Also von daher gibt es da diese Affinität zum Fußball. Ich bin Schalke-Fan, das darf man in Dortmund gar nicht sagen, auch da, wo ich studiert habe, und auch nicht in Berlin. Aber das ist so mein Geburtsfehler, den ich mitschleppe, dem ich mich auch nicht mehr entsagen kann. Und Sport hat eigentlich für mich von klein auf eine große Rolle gespielt. Also einerseits als aktiver Fußballer, aber ich bin immer sportlich, ich bin immer draußen in der Natur gewesen und bin bis heute leidenschaftlicher Radfahrer beispielsweise. Und von daher war diese Sache mit Sport, hat mich immer persönlich angefixt, und eine Zuneigung oder eine gewisse Neugierde auf die Hooligans, die gab es eigentlich bei mir nicht. Das hat eher mit meinem Studium zu tun. Ich habe in Dortmund studiert und fand das damals unglaublich toll. Ich bin ins Westfalenstadion gegangen, auch, ne, also nicht in Farben natürlich, aber ich fand das interessant. Und Borussia Dortmund hatte was Spannendes gemacht. In der Zeit, wo ich studiert habe, Mitte der 80er Jahre, gab es die berühmt-berüchtigte Borussenfront. Rechtsradikale Arschlöcher, wenn ich das mal so sagen darf, um den sogenannten SS-Sigi, und die haben versucht, den Verein zu unterminieren. Die haben in die Fanszene aktiv eingegriffen. Und das ist vielen Leuten, den allermeisten Zuschauern in Dortmund, den Dortmundern per se gegen den Strich gegangen. Der Verein hat sich positioniert in einer eindeutigen Art und Weise. Die haben ihre altverdienten Spieler mit Migrationshintergrund, würde man heute sagen, ins Stadion geholt, und die haben sich an die Fans gewandt und haben gesagt, hey Leute, das könnt ihr nicht machen. Wir sind hier, wir stehen für einen Verein, wir stehen aber auch für Fair Play, wir stehen für Akzeptanz, wir stehen für Respekt, und da passt so ein rechtes Gedankengut nicht rein. Und das hat zu einer Welle geführt, die unheimlich interessant wurde, also wo sich ja, Fangruppen zusammengetan haben und ganz explizit und eindeutig gegen Rechte in dem Stadion vorgegangen sind, also mit Transparenten und Ausgepfiffen und ähnliches, fand ich beeindruckend. Und dann war zum Ende meiner Studienzeit das Fanprojekt Dortmund in Aufbau. Und da ich mich für diese Thematik interessiert habe, habe ich mich da so ein bisschen ehrenamtlich engagiert und bin dadurch in diese Szene auch ein bisschen reingekommen.
Bevor ich meine nächste Frage stelle, nimm mal das Mikrofon hier und zieh es mal ein bisschen weiter näher zu dir, ja? Weil du hast wirklich eine schöne Erzählstimme und ich hätte gerne, dass man die wirklich auch ganz klar und deutlich hört.
Okay, so besser?
Besser, okay. Dankeschön. 2020 ist ja ein Jahr voller Turbulenzen gewesen, ja, Corona etc. pp., aber auch ganz oft die Diskussion über Rassismus. Rassismus hier, Rassismus da, wir haben Hanau erlebt, den Anschlag da und verschiedene diverse Thematiken rund um das Thema Rassismus haben sich dargestellt und wir haben viel diskutiert oder das war auf jeden Fall ein Thema. Wie war das der Zeit, wo du studiert hast, in deiner Jugend? War das, du hast jetzt von dem Projekt erzählt, da von Dortmund und da war es ja scheinbar schon ein sehr gängiges und aktives Thema. Kann man das vergleichen? War früher mehr los? Hat sich heute irgendwas verbessert aus deiner Erfahrung?
Fällt mir jetzt schwer zu sagen, dass es da besser war oder schlechter. Ich finde, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war unglaublich viel los im rechtsradikalen Bereich, in der Bundesrepublik, im Ruhrgebiet, aber auch in den neuen Bundesländern unglaublich viel. Ich finde die Zeit jetzt erschreckend, richtig, richtig schlimm und hatte zwischendurch den Eindruck, da passiert was Positives. Also vielleicht in den Mitte der 90er bis anfängliche 2000er, aber danach ist es tendenziell, finde ich, wieder härter geworden, schwerer geworden. Hat mit AfD zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass dieses, man wird ja wohl mal sagen dürfen, zugenommen hat in der Gesellschaft. Und ja, also ich finde die Zeiten durchaus vergleichbar. Mhm. So kann ich das vielleicht sagen.
Und dein Anspruch oder deine Art und Weise, vielleicht auch als Sozialarbeiter daran zu gehen, hat sich darin was verändert? Arbeitest du heute anders? Würdest du heute andere Methoden bevorzugen oder ist da auch alles gleich geblieben?
Also ich weiß nicht, ob ich mich verändert habe. Ich hab gelernt ganz viel. Als wir in den 90er Jahren hier angefangen haben mit aufsuchender Arbeit, ich habe erst beim Fanprojekt gearbeitet, der Sportjugend, dann war ich lange Zeit bei Gangway. Wir haben immer mit Jugendlichen zu tun gehabt, die auch in der öffentlichen Wahrnehmung aktiv waren. Und bei den Fußballfans war es einfach, wir hatten unglaublich viel mit rechten Gedankengut zu tun. Wir hatten damit zu tun, dass wir tatsächlich auch Rechtsradikale hatten, die ins Stadion drängten. Unsere Kids, mit denen wir Fahrten gemacht haben, aufs Wochenendfahrt, die haben dann gefragt, können wir bei euch böse Onkels in den Kassettenrekorder reintun? Und mein Kollege und ich, mit dem ich dann immer unterwegs war, wir haben es gemacht, wir haben uns das angehört, haben immer wieder dann auch gefordert, so, ey, pff, jetzt reicht's uns, jetzt müsst ihr euch mal was von uns anhören. Und dann kamen da auch mal durchaus Tonsteine, Scherben, die sie sich dann auch mal anhören mussten. Was mir wichtig war, und ich glaube, das ist heute nach wie vor genauso wichtig, ist, im Gespräch zu bleiben, die Leute nicht abzuurteilen und vorzuverurteilen und zu sagen, hey, das sind junge Menschen, die sind auf der Suche. Und wir haben es, meine Kollegen und ich, wir haben uns immer wieder verstanden, auch als einen Reibungspunkt. Wir sind oftmals ja die einzigen anderen Erwachsenen gewesen, mit denen sie noch konfrontiert waren. Die waren in ihrer Blase. Und ich glaube, das ist heute noch ausgeprägter mit diesen Blasen. Man unterhält sich nur mit seinesgleichen. Man hat also alle Leute von Eltern über die Kumpels bis hin zu den Onkels haben so oftmals alle das gleiche blöde Gedankengut. Und kaum noch jemand redet mit diesen jungen Leuten unvoreingenommen und fragt auch mal nach, was meinst du denn damit eigentlich? Ich erinnere mich, wir haben ein komisches Lied immer wieder gehört, das heißt Hooligans Deutschland. Das fand ich total schrecklich und irgendwann habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Wir haben den Kassettenrekorder ausgedrückt und haben gesagt, ey Leute, eigentlich singen die doch da genau den ganzen Quatsch, gegen den ihr euch immer wehrt. Nämlich, da wird euch als Hooligans unterstellt, ihr wärt unfair, ist da ein Frankfurter oder sind da zwei aus Gelsenkirchen, dann geht man drauf und schlägt die platt und ähnliches. Also einfach mal in Frage gestellt, was hört ihr eigentlich? Was macht eigentlich diese Musik aus? Also die Bösen Onkels haben natürlich auch angefixt, weil die eine Mucke gespielt haben, Rhythmus und ähnliches, was jugendgemäß ist. Aber dass die Texte grottenschlecht waren und menschenverachtend zum großen Teil, das nehmen wir wahr. Aber die Kids haben das einfach mitgegrölt. Es kam mir manchmal so vor, wie ich in meinen anfänglichen Gymnasialzeiten, wo ich gerade mal eben Englisch hatte, ein paar Worte kannte und immer geglaubt habe, ich kann die englischen Texte mitsingen. Ich habe kein Wort verstanden, aber habe irgendwie ein gutes Gefühl gehabt, weil die Musik toll war. Ähnlich habe ich mir das ganz oft gedacht bei dieser gewaltverherrlichenden Musik, die Kids da gehört haben. Aber wichtig war, wir haben uns angeboten, wir sind da gewesen, wir sind da geblieben, wir wurden als linke Socken verschrien von den Kids, aber die haben uns immer wieder auch gesucht. Mhm. Und ich glaube, das ist nach wie vor das Entscheidende, dass man sich anbietet und dass man auch jedes Wort nicht persönlich auf sich bezieht, sondern sagt, ey, das, so drücken die sich erstmal aus.
Da hat sich gar nicht so viel verändert auf heute übersetzt, ja. Also kann ich auch bestätigen, ich mache ja vielleicht einen ähnlichen Job wie du, zumindest nicht mit Hooligans oder mit sportaffinen Vereinsmitgliedern oder so, aber ich bin auch auf der Straße unterwegs viel, ich habe sehr viel mit Jugendlichen zu tun und was damals vielleicht Böse Onkels war, ist heute halt Hip-Hop und Rap. Jeder Jugendliche hört Hip-Hop oder so gut wie jeder und jede und wir sind da auch ganz oft konfrontiert damit, dass man sich denkt, ey, die leben in der Bubble und da reinzukommen ist nur möglich, wenn man sich dem annimmt, was die hören und wenn man einen gemeinsamen Nenner findet und darüber sprechen kann. Und es ist jetzt nicht nun mal bei jedem und jeder Fachkraft so, dass die alle ähnlich wie ich auch schon mit Hip-Hop aufgewachsen sind und das Ganze lieben und kennen und schätzen, sondern halt auch total fachfremd da sind. Und dann merkt man halt einfach diesen riesen Zwiespalt zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen, wo dann genau eben immer nur vereinzelt, wie du es gerade gesagt hast, Erwachsene sind, die dann die anderen Erwachsenen sind, die dann irgendwie cooler sind als die anderen. Dabei ist es schade, weil die meisten wollen eigentlich immer das Gute, also zumindest das, was ich erlebe und erlebt habe, sprechen halt aber echt voneinander weg. Ja. Und da sehe ich echt Parallelen. Ja. Also das kann ich dir sagen. Aber weg bist du von früher und heute und wieder zu dir. Du hast bei Gangway gearbeitet. Gangway ist ein stadtbekannter Träger, macht ganz viele Sachen für Jugendliche und auch sehr bekannt in der Berliner Sozialarbeitsszene. Ist einfach ein sehr, sehr bekannter und auch schon ein Träger, den es schon länger gibt. Ja.
Ja.
Und erzähl uns noch ein bisschen. Du hast dann quasi den Ruhrpott verlassen, bist nach Berlin, hast dich dem Fanprojekt angenommen, warst bei Gangway. Wie ging es dann weiter?
Ja, also nach dem Fanprojekt Gangway, wie gesagt, und dann bin ich quasi wieder zu meinem alten Arbeitgeber zurückgegangen. Dann in dem Bereich Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit und habe dort bei einem Projekt gearbeitet, das heißt Kick-Projekt. Das Kicken hat jetzt nichts mit Fußball unbedingt zu tun, sondern es geht um Kick-Setzen. Und das war zum Beispiel ein Projekt, das ursprünglich auf die Idee und auf die Anregung eines Polizeikommissars zurückging. Vielleicht ist das jetzt hier mal ein ganz interessanter oder spannender Aspekt, auch in unserem Gespräch, weil da genau die beiden Aspekte verbunden werden sollten. Also dieser Kommissar Eckhard Lazei heißt der, hat in seinen Vernehmungen, der war für Jugendliche zuständig, er hat im Bereich Jugendgewalt ganz viel gearbeitet, hat festgestellt, wenn er die Kids, die er verhört hat, gefragt hat, warum hast du denn sowas gemacht? Kam ganz oft so etwas wie Langeweile oder weiß ich jetzt auch nicht, war grad so, war nichts anderes zu tun oder sonst irgendetwas. Und das fand er eigentlich ganz erschreckend, weil er hat wahrgenommen, das sind eigentlich ganz sympathische, offene junge Menschen, die aufgrund von widrigen Umständen plötzlich bei ihm landen und er sie quasi vernehmen musste, weil sie irgendeine Straftat begangen haben. Und oftmals war so der Hintergrund Langeweile, nichts Besseres zu tun oder ja, keine Freunde, mit denen man irgendwas unternehmen konnte. Und daraufhin hat dieser...
Red bitte weiter.
Daraufhin hat dieser Kommissar die Sportjugend aufgesucht und nachgefragt, ob es da die Möglichkeit gäbe, dass man nicht vielleicht für diese Kids mal besondere Angebote machen könnte. Und letztendlich ist daraus so ein Gedanke entstanden, sportorientierte Arbeit in verschiedenen Kiezen in Berlin anzubieten, wirklich mit dem Hintergedanken, den Jugendlichen, den Kindern und Jugendlichen Alternativen aufzuzeigen, Alternativen zur Langeweile, Alternative dazu, sich mit irgendwelchen Kumpels zusammenzutun und irgendwie eine Art von Mist zu bauen. Und wir Kolleginnen und Kollegen beim KICK-Projekt haben von daher ganz viel im Bereich Sportorientierung angeboten. Bei mir war immer ein Schwerpunkt Fußball, aber nicht nur. Wir haben eine ganze Palette an sportlichen Angeboten, die wir bei der Sportjugend und bei der GSJ haben. Und da hat sich im Laufe der Jahre ein großes Portfolio, wie man heutzutage sagt, ergeben. Also viele Angebote, die wir in den unterschiedlichen Bezirken anbieten können. Aber festgestellt, gibt man den Kindern, gibt man den Jugendlichen eine Struktur, gibt man denen Angebote, die sie auch gerne wahrnehmen. Und das muss nicht immer Sport sein, das kann auch Hip-Hop sein, das kann im Musikbereich sein, das kann sein, dass jemand gerne zeichnet und ins Graffiti oder ähnliches herstellen möchte. Aber gebt den Kiddies Möglichkeiten, ihre Talente zu entdecken, ihre Wünsche ernst nehmen, und ja, man wird schon Erfolge auch damit haben. Davon bin ich überzeugt.
Hattet ihr Erfolge damit?
Ich bin überzeugt davon. Ich finde das ganz interessant. Ich habe im letzten Jahr erst einen Begriff kennengelernt, den ich gerne schon zu Zeiten des Fanprojektes und auch bei KICK gerne gehabt hätte. Nämlich im Corona-Podcast gab es irgendwann den Ausdruck Präventions... wie heißt das nochmal?
Denk ruhig nach, nicht so schlimm. Manchmal komme ich auch nicht auf die Wörter. Ja, ja. Präventions.
Paradoxon, genau. Präventionsparadoxon. Bei Corona halt die Frage, wenn wir jetzt in den Lockdown gehen oder ähnliches, was bringt denn das wirklich? Ne, kann man daran festmachen, dass es weniger Infizierte gibt? Ich hätte gerne dieses Präventionsparadoxon gehabt bei unserer Arbeit, weil wir arbeiten oft, wir haben das immer so definiert als gewaltpräventiv. Aber das kann man nie messen. Mhm. Du siehst die Jugendlichen, die straffällig werden, aber du siehst nicht die Jugendlichen an der Statistik, die nicht straffällig werden. Also von daher dieses Paradoxon, wir arbeiten präventiv, wir versuchen den Jugendlichen andere Möglichkeiten zu bieten, aufzuzeigen, wir geben denen, ja, Hilfen an die Hand oder sie selbst entdecken, Mensch, da kann ich was, ich kann im Sportbereich, ich kann im künstlerischen Bereich was machen, da entfalte ich mich. Und man weiß nicht, welchen Weg dieser junge Mensch gegangen wäre, hätte er nicht diese Möglichkeit, diese Angebote bekommen von den Sozialarbeiterinnen, den Sozialarbeitern. Und ich bin überzeugt, du hast gefragt, ob das was bringt. Ja, ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass es Jugendlichen oder auch uns, auch Erwachsenen, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen hilft, wenn es Formen von Struktur gibt, wenn es Formen von Sozialität gibt, in Form von, du gehst in einen Sportjugendclub, du gehst in ein Mädchenzentrum, du gehst in einen Fußballverein oder was auch immer. Da bekommst du Struktur, du lernst andere Menschen kennen, du lernst ja, wichtige Eigenschaften kennen, nämlich Fair Play. Du lernst auch, zum Sport gehört nicht nur das tolle Siegen, darin sind wir alle großartig, sondern auch Niederlagen einzustecken. Du lernst Teamverständnis kennen. Du lernst mit Niederlagen umzugehen. Und du lernst Freude und Spaß an Sachen kennen, die du dir erarbeiten musst. Du bist nicht sofort ein toller Kletterer oder wenn du ein Graffito malst, kannst du das nicht in den ersten 3 Tagen. Du lernst es und wirst feststellen, Mensch, du lernst etwas dazu und du wächst an diesen Aufgaben. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich alles sehr, sehr positiv für junge Menschen und auch für die Zukunft dabei.
Hast du schön gesagt. Ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen.
Das meinte ich mit der dritten Person, ja. Können wir das ein bisschen regeln? Das Licht nervt mich so ein
bisschen. Ach so.
Ja, mhm. Habe ich schon gesehen. Ein bisschen höher. So, jetzt geht's besser, oder? Wenn es so ein bisschen nach hoch scheint.
Also mich hat es eh nicht gestört, aber ich sehe mich ja auch nicht.
Ja, warum ich gefragt habe, ob es was gebracht hat, ist nicht, weil ich anzweifle, dass es was gebracht hat. Ich bin mir sicher, ja, diese Vorangehensweise, diese Arbeit trägt ihre Früchte. Ich wollte es nur noch mal aus deinem Mund hören, ja, wie du dazu stehst. Mhm. Ja, ich merke schon, also auch bei deinem ersten Job, bei deinem nächsten Job, bei dem nächsten Job, dir lag und liegt wahrscheinlich nach wie vor immer sehr viel an deinen Mitmenschen, an den Jugendlichen, an den jungen Erwachsenen, die du betreust, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Was ist eigentlich dein Antrieb, jeden Tag aufs Neue aufzustehen und den Job zu tun, den du da tust seit über 30 Jahren?
Oh, mein Job macht mir totalen Spaß. Ich habe unglaubliches Glück gehabt, dass ich mich für den Job entschieden habe, im Studium schon, und der ist vielfältig, der ist abwechslungsreich, der ist herausfordernd, aber er ist auch ein Job, in dem man quasi Dankbarkeit erfahren kann. Nicht in dem die Kiddies nachher nach einer tollen Aktion oder nach einer Fahrt, nach einer Wochenendfahrt, wo du 8 Stunden insgesamt gepennt hast in 3 Nächten, dass die sich dann bedanken. Nee, du kriegst es einfach mit, dass den Jugendlichen gefallen hat. Das ist so eine Sache, die mich motiviert hat. Eine andere Sache, die ist aber, da bin ich sehr eigen. Ich habe immer so eine Art 7-Jahres-Rhythmus gewählt. Ich habe nach 6, 7 Jahren meine Schwerpunkte neu gesetzt. Also ich habe beim Fanprojekt 6 Jahre gearbeitet, 6 Jahre später dann bei Gangway und bei der GSJ, wo ich danach dann angefangen habe, bin ich jetzt auch in der 4. Stelle. Also ich habe immer nach 6, 7 Jahren nochmal meinen Aufgabenbereich ein bisschen geändert, um vielleicht das so als eine neue Herausforderung zu sehen oder aber auch als ja, einen Bereich, in den ich meine bisherigen Erfahrungen mit einbringen kann, aber auch wieder neue Eindrücke sammeln kann, also um gegen so eine Routine anzugehen. Aber ich glaube, da bin ich wirklich recht eigen und ich glaube, ich bin da jetzt auch am Ende angelangt, jetzt mit meiner aktuellen Stelle.
Ist ja witzig. Machst du das vielleicht auch, um einfach nicht Gefahr zu laufen, betriebsblind zu werden?
Das kann sein. Ich bin ja in dem Betrieb geblieben. Ich bin auch immer Jugendsozialarbeiter gewesen. Ich habe mich immer auch in dieser Berufsgruppe wiedererkannt und ich mag die. Aber ich habe festgestellt, unser Beruf, also auch wenn man bei einem Träger bleibt, auch wenn man in einem Bereich bleibt, der ist einfach total vielschichtig. Wir beide reden jetzt über 2 völlig unterschiedliche Jahrzehnte, wo wir mit unserer Arbeit begonnen haben. Und trotzdem haben wir unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Aber die Herausforderung heute an dich als relativ jungen Kollegen in diesem Beruf sind andere als zu meiner Zeit. Wir reden jetzt hier, du machst einen Podcast mit mir. Das ist eine tolle, geile Sache, die erreicht Jugendliche. Das gab es vor 30 Jahren gar nicht. Ne? Wir mussten andere Wege gehen. Ich erinnere mich, dass es für uns eine Arbeitserleichterung war, als ich bei Gangway gearbeitet habe, dass irgendwann mal Handys eingeführt wurden. Und ich rede von Handys, mit denen man telefonieren konnte und gegebenenfalls irgendwann mal eine SMS absetzen konnte. Aber das hat uns den Kontakt zu jungen Menschen erleichtert, fand ich. Ja, jede Zeit hat ihre Herausforderungen und dass ich ein Mensch bin, der versucht, auch mit den Herausforderungen, die jetzt von jungen Menschen gestellt werden, umzugehen und dann in irgendeiner Art und Weise mich zu positionieren und das nicht abzulehnen, sondern zu sagen, nee, ey, wenn du mich erreichen willst, kannst du mir einen Brief schreiben oder mich anrufen. Nee, WhatsApp und die ganzen sozialen Medien laufen an mir natürlich auch nicht spurlos vorüber.
Ja, finde ich auch gut, dass du da, sage ich mal, so flexibel bist, mit der Zeit zu gehen und zu sagen, ich kann mir das eine oder andere aneignen. Viele haben da nicht so groß Bock drauf und tun es dann nicht. Manchmal würde ich mir wünschen, dass man so ein bisschen auch wieder back to the roots gehen kann und einfach mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen oder einfach mit Menschen in 1:1 Gesprächen auf der Straße, in der echten Welt auch ein bisschen mehr zu tun hat, weil das ist natürlich auch, alles hat seine Schattenseiten, die Medaille, ne, die hat immer zwei Seiten und klar, es gibt bessere oder schnellere Zugangswege, aber die sind halt auch natürlich oftmals mit so einem faden Beigeschmack, ne? Also es gibt ja heute auch den, ne, von Cybermobbing bis über einfach auch die Cybersucht, ja, ich sag mal die Handysucht und man spricht immer diese Klischees, Jugendliche gucken nur in ihre Handys und. Und das war wahrscheinlich oder möglicherweise früher nochmal ein bisschen anders, weil es einfach die Geräte in dieser Form noch nicht gab, hat halt alles Vor- und Nachteile.
Genau.
Ja. Warum ich auch unbedingt wollte, dass du kommst, ist, und da mache ich kein Geheimnis draus, ich bin der Meinung, dass sportliche Aktivitäten einem Menschen ganz viel bringen können, ja. Und ich sage bewusst einem Menschen, ich meine nicht nur Jugendliche, ich meine nicht nur Männer oder Frauen, ich meine grundsätzlich den Menschen. Und die Frage leite ich einfach mal direkt weiter an dich. Das ist eine sehr offene Frage. Findest du oder warum findest du, dass Sport gerade Jugendlichen, vielleicht auch Jugendlichen, die aus schweren Verhältnissen kommen, sehr in die Karten spielen kann, sehr gut tun kann?
Ja, das wird eine lange Antwort, glaube ich. Sport spricht dich als ganzen Menschen an. Du bist körperlich gefordert, natürlich, du bist aber auch geistig gefordert. Sport verlangt von dir Interaktion. Also jetzt gehe ich mal weg vom Fitnessstudio, aber selbst da bist du nicht ganz allein an deiner Maschine oder an deinem Gerät, sondern du hast einen Trainer, du hast einen Partner, eine Partnerin, die dir Übungen zeigt. Du gehst in sozialen Kontakt. Mein Schwerpunkt, habe ich schon mehrfach gesagt, Fußball ist ein Mannschaftssport, ist ein Teamsport. Ich habe im Laufe meines Lebens tolle Fußballer kennengelernt. Also Leute, die unglaublich gut mit dem Ball umgehen können, die einen tollen Schuss haben, die alles Mögliche gut konnten. Aber die waren keine Teamplayer. Die haben es nie geschafft, dass sie den Sprung in die nächsthöhere Klasse geschafft haben, weil die sich bestimmten Sachen nicht unterordnen wollten oder das nicht erlernt haben. Sport bietet die Möglichkeit, soziale Kompetenzen auszubauen oder überhaupt zu erleben. Was ist das denn? Wenn wir so eine Art Teamtraining machen, das mache ich mit Schulklassen jetzt in meiner Arbeit, das habe ich früher mit den Jugendgruppen gemacht, mit denen ich auf der Straße gearbeitet habe. Teamtraining heißt, man bekommt eine Aufgabe gestellt und zwar als eine Gruppe von jungen Leuten, die beispielsweise muss man von A nach B gelangen. Dafür hat man bestimmte Hindernisse zu überwältigen, aber man hat ein paar Hilfsmittel auch. Das Entscheidende ist, die jungen Leute können die Aufgaben nur bewältigen, wenn alle die Aufgabe bewältigt haben. Das heißt, es gibt die Stärksten und gleichzeitig gibt es auch immer Leute, die körperlich beispielsweise oder aus irgendwelchen anderen Gründen die Aufgaben nicht so gut bewältigen können. Die muss man mitnehmen. Das heißt, man muss Rücksicht nehmen. Man muss kooperieren. Wir übernehmen Verantwortung füreinander. All dies sind Eigenschaften, die du im Sport hervorragend erlernen und erproben kannst. Oder auch überhaupt kennenlernen, oftmals erst. Und das heißt, du wirst über Sport und über sportliche Aktivitäten ein Fundament bekommen, auf dem jeder Mensch später gut aufbauen kann. Ich glaube, wenn du musst nicht ehrgeizig sein, aber wenn du sportlich dich selbst, und du bist für dich persönlich die einzige Marke, die als Ziel formuliert sein kann. Ja, ich möchte vielleicht besser werden, als ich vor 3 Monaten war. Wenn man sich dieses Ziel setzt, dann muss man auch eine Form von Ehrgeiz zeigen. Man muss dranbleiben, man muss sinnbildlich gesprochen am Ball bleiben um ein Ziel zu erreichen. Und das hilft auch für später, das hilft für die Schule, wenn man weiß, man muss sich auf eine Prüfung vorbereiten beispielsweise. Das muss nicht morgen und übermorgen muss der Stoff sitzen, sondern in 4 Wochen, wenn die Prüfung ist und ähnliches. Also dass man lernt, auch damit umzugehen. Das sind soziale Kompetenzen, die Sport vermitteln kann.
Etwas provokanter gefragt und auch pauschal, aber ich bin auf deine Antwort gespannt. Kann dich Sport aus der Scheiße holen?
Ja. Platt geantwortet und schnell geantwortet, ja. Sport kann dich aus der Scheiße holen. Sport kann dir Alternativen aufzeigen zu dem vielleicht verkorksten Wegen, die du bisher gegangen bist. Es kann, und da betone ich auch, es ist nicht nur Sport, der das kann, ja. Wir haben gerade schon, wir haben schon von Hip-Hop geredet, wir haben von Musik geredet, wir haben von Kunst geredet. Es kann ganz viel sein, aber Leidenschaft und irgendetwas, was dein Interesse weckt, das kann dich aus der Scheiße holen. Ich glaube, wenn man Ziele erkennt, Ziele formulieren kann, dann ist man auf dem ersten, das ist mindestens der erste Schritt, wenn nicht gar schon der zweite, um sich irgendwie einen Weg zu bahnen, der in bessere Gefilde führt. Ich glaube, dass vielen Menschen, die irgendwie in der Scheiße gelandet sind, aus welchen Gründen auch immer, genau das fehlte, Perspektiven zu haben, Ziele zu haben, vielleicht auch so etwas wie Vorbilder, ob es sportliche oder künstlerische Vorbilder sind, aber Leuten, an denen man sich orientieren kann. Und das müssen keine Sozialarbeiter, keine Sozialarbeiterin sein, soweit will ich auf keinen Fall gehen, sondern das kann aber auch der Kumpel sein, der plötzlich im Sport eine gute Leistung gebracht hat oder der sagt, Mensch, ey, mir macht das totalen Spaß, am Tempelhofer Feld Inliner zu fahren oder sonst irgendetwas. Wirklich etwas, wo man eine Perspektive und Ziele wieder sieht, die aus Langeweile herausführen und aus diesem eindimensionalen Blick auf das Leben. Ich muss so werden wie der Bro um die Ecke, ja, der Drogen vertickt oder sonst was. Nee, das sind oftmals die falschen Vorbilder. Und ich glaube, es ist wichtig, dass junge Menschen bis zu einem bestimmten Punkt Vorbilder haben. Und dann kann man irgendwann mal sagen, kill your idol, aber dann bist du stark genug, deinen eigenen Weg zu gehen.
Hast du schön gesagt. Ja, also teile ich mit dir auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung. Was sagst du zu dem Satz, jeder ist seines Glückes Schmied?
Habe ich schon oft gehört. Gibt es so spontan so eine Abwehrreaktion bei mir. Weil ich glaube, das verkehrt oder erkennt nicht an, dass es soziale Ungleichheiten gibt. Und dass es Menschen gibt, dass es Kinder gibt, die einfach in eine schlechte Welt reingeboren werden. Und nicht jeder ist so privilegiert, dann wirklich von klein auf zu erkennen, was habe ich denn eigentlich in der Hand und womit kann ich denn rumhämmern und mir etwas schmieden, sondern das müssen sich viele erst erkämpfen, erarbeiten und viele lernen es vielleicht auch erst kennen, wenn sie 2-3 Mal richtig Mist gebaut haben. Also jeder ist seines Glückes Schmied, ist für mich eine Aussage, die vielleicht auf uns Privilegiertere zutrifft, wie auch immer privilegiert jetzt definiert sein sollte. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wirklich viele ganz schlechte Startschwierigkeiten haben. Und die brauchen Unterstützung, die brauchen Hilfen, die brauchen Vorbilder, die brauchen Menschen, die ihnen Alternativen aufzeigen zu dem Konglomerat, in dem sie da gerade stecken.
Ja, finde ich gut, dass du das so sagst, weil man ja oft die Gefahr läuft, wenn man Sport als Mittel zum Zweck erwähnt, dass man sagt so, hey, du willst was erreichen in deinem Leben, ah ja, dann musst du halt früh aufstehen und dann geh halt joggen und dann geh halt ins Fitnessstudio, dann gib halt Gas, das liegt in deiner Hand und du musst das machen, du bist verantwortlich und so, dementsprechend halt auch der Schmied. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube halt auch nicht, dass wir in einer Welt leben, wo jeder halt einfach auch als Schmied auf die Welt kommt oder ich sag mal in eine Familie geboren wird, wo irgendwie die Vorbilder da sind, die dir zeigen, wie, ne, wie man schmiedet und wie man vor allem nach seinem Glück strebt. sondern dass die Welt halt einfach auch sehr dunkel und sehr chaotisch und halt auch sehr prekär sein kann, ja, je nachdem wo und wie und wann man geboren wird. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch der Meinung, dass ein Mensch, ein Jugendlicher, erwachsene Menschen stets nach ihrem Glück streben sollten, ja, und sich natürlich auch Mühe geben sollten, nicht unterzugehen, was aber auch sehr pauschal ist, weil Lebensumstände, Situationen, Schicksalsschläge, all dies natürlich dazu führen kann, dass es anders kommt, als man denkt. Ja. Ja. Was waren die Belänge, wenn du dich mal so ein bisschen zurückerinnerst, von den Stationen, wo du gearbeitet hast, ob das mit Jugendlichen waren, in den Sportprogrammen, mit Hooligans, was hatten die so für Probleme? Was wollten die erreichen? Wie waren die so? Wie waren diese Menschen damals?
Wenn du fragst, was wollten sie erreichen, war das bei Jugendlichen oftmals völlig offen. Die wissen gar nicht genau, was sie erreichen wollten. Auch deswegen, weil ihnen vielleicht Vorbilder fehlten. Die haben sich zusammengetan in Gruppen und haben sich vielleicht wirklich an dem großen Kerl an der Ecke orientiert, der es geschafft hat, einen BMW in den 90er Jahren zu fahren, als es kein Leasing gab, weil er Drogen vertickt hat. Vielleicht war das ein Vorbild. Nee, es fällt mir echt total schwer zu sagen. Also ich habe in der Hooligan-Szene, da kann ich das am ehesten sagen, da habe ich die unterschiedlichsten Typen kennengelernt. Also bis hin zu jemandem, der zu der Zeit, als er wirklich sehr aktiv in der Herthaner-Szene war, war da kurz vorm Abschluss seines Medizinstudiums. Also das ist eine unglaubliche Bandbreite gewesen. Völlig unterschiedliche Menschen, die, ja, die sich wegen einer bestimmten Sache zusammengetan haben. Und das war in dem Falle, sich mit den Hooligans anderer Vereine wemsen wollen oder ähnliches. Die hatten vielleicht noch am ehesten sowas wie Ziele oder Perspektiven benannt. Jugendliche, die ich über Streetworking kennengelernt habe in den 90er Jahren, für die war Arbeit oftmals einfach total weit weg. Also die hatten sich damit nicht so besonders beschäftigt. Irgendwie wird schon was kommen. Ja, und oftmals haben sie als Orientierung die Arbeiten der Väter vor Augen gehabt. Den Imbiss übernehmen vom Vater, was eh ein Familienbetrieb war oder ähnliches.
Ja, ist heute ein bisschen anders. Ja, ja. Heute ist es nicht mehr so. Ich glaube, in den 90er Jahren war auch das Thema mit dem Handwerk und so dieses mach eine Ausbildung, dann hast du was Festes, ne? Lerne was, dann hast du was in der Hand. Und so hat sich ja heute auch so ein bisschen, sage ich mal, verändert, dass man vielleicht die Ziele, gerade wenn ich an so Jugendliche denke, die Ziele ein bisschen höher gesteckt hat, im Sinne von, dass man schon Ideale und Vorbilder für sich gefunden hat, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, dass diese Ideale und Vorbilder meistens auch sehr pauschal und sehr materialistisch gesetzt werden. Ja, also die Leute wollen keine besseren Handwerker werden, sondern natürlich sofort Superstars, die irgendwie ganz, ganz viel Kohle machen, indem sie gar nicht so viel arbeiten, beziehungsweise die Arbeit dahinter gar nicht gesehen wird. Und bestimmt war das damals auch schon so, also ich kann mir vorstellen, dass es in den 80ern, 90ern auch schon Jugendliche gab, die nach den Sternen greifen wollten. Du hast viel mit Hooligans gearbeitet. Wie kommt man eigentlich dazu, vielleicht weißt du da mehr als ich, Hooligan zu werden? Ja, hast du da deine Erfahrungen gesammelt, die mit den Jugendlichen oder mit den Leuten einfach mal gesprochen und gesagt, hey, warum machst denn du das eigentlich? Ja? Warum möchtest du das eigentlich?
Ja, ich hab natürlich viel darüber geredet und oft gefragt und die unterschiedlichsten Antworten bekommen. Puh, weiß ich jetzt gar nicht, ob man das so aus dem Kontext rausreißen darf. Ja? Aber wie ich gerade schon sagte, was die Berufe angeht oder die Ausbildung, war ein riesiges Spektrum und es gab die unterschiedlichsten Antworten, weswegen man in diesem Bereich gelandet ist. Also ich erinnere mich an einen Jugendlichen, der davon geredet hat, dass er ein völlig langweiliges Leben hat. Also seine Eltern privilegiert, er hat Geld gehabt, er konnte sich eigentlich immer alles leisten, was er wollte, weil seine Eltern haben ihm das gegeben und ihm fehlte irgendetwas. Und er hat das tatsächlich in diesen Auseinandersetzungen in der Hooligan-Szene gefunden. Und andere wiederum haben sich zusammengetan, weil sie ja Fußballfans irgendwie waren, aber Fußball Hertha 90er Jahre war echt grauenhaft, war grottenschlecht teilweise. Wir mussten da im Stadion, im großen Olympiastadion, manchmal mit 8000 Zuschauern so Zweitligapartien angucken. Ist nicht wirklich spannend. Und die haben sich die Auseinandersetzung mit den Fans der anderen Mannschaft dann noch gesucht als Ziel. Aber nee, richtig verstehen konnte ich das nie. Ich bin Fußballfan. Ich bin kein Schläger, ich bin kein Hauer gewesen. Hat mich nie interessiert, hat mich nie angefixt. Ich habe es mein Leben lang nicht getan. Aber es gibt Leute, die das bis heute mögen. Hm. Unterschiedlichste Motivlagen dafür. Körperlichkeit erleben. Feststellen, man kann mit seiner Faust irgendetwas machen. Das ist vielleicht so das Pendant zur Handarbeit, von der du gerade geredet hast. Ne? Nee, aber ich will es auch nicht glorifizieren oder sonst was. Ich fand die Auseinandersetzung immer schrecklich. Ich fand, die waren gewalttätig, die waren unfair, auch wenn die Hooligans immer so einen Hooligan-Kodex hervorgehoben haben. Nee, so war es nicht. Es war Randale. Aber trotzdem haben diese jungen Menschen Anrecht darauf gehabt, dass man sich mit ihnen beschäftigt hat, dass man mit ihnen geredet hat, dass man versucht hat, ihnen Alternativen zu bieten. Und das haben wir in unserer Arbeit permanent getan. Wir haben versucht, wenn wir wussten, eine Hooligan-Randale steht an, haben wir für die Leute, von denen wir dachten, das ist der Nachwuchs, der sich dafür interessieren könnte, für die haben wir attraktive Fahrten angeboten. Wir haben was anderes gemacht. Wir haben Jugendbegegnungen stattfinden lassen. Das war für mich das Spannende. Ich bin mit meinen Kollegen, mit einer Gruppe Ostberliner, ich sage das ganz bewusst, weil damals war noch die DDR, mit Ostberliner Leuten vom BFC Dynamo nach England gefahren. Wir haben eine Woche, waren wir in einem YMCA untergebracht. Wir wussten das vorher. Es sind rechtsorientierte, junge Ostberliner Männer oder Jugendliche. Und das YMCA wurde in erster Linie geleitet, weil das auch in einem Stadtteil war, entsprechend in London, von schwarzen Engländern. Sowohl die Sozialarbeiter waren schwarz, als auch der Großteil der Jugendlichen, die dort das Zentrum aufgesucht haben. Und wir haben diese beiden Gruppen zusammengebracht. Wir haben das im Vorfeld mit den Kollegen in London besprochen. Unsere Kids sind tendenziell rechtsorientiert, ja, haben vielleicht was gegen Ausländer, haben erst recht was gegen Schwarze. Und wir haben diese Gruppen zusammengebracht und es war großartig. Und das ist etwas, was ich immer wieder wichtig finde und was ich toll finde an meiner Arbeit, an unserer Arbeit, dass wir solche Begegnungen organisieren können. Mit einer gewissen Vorbereitung, keine Menschenexperimente, sondern das Wissen, wenn die sich kennenlernen, können die was miteinander anfangen. Und die werden feststellen, die haben unglaublich viele Ähnlichkeiten.
Ja, bin echt begeistert davon. Ja, wirklich. Ich finde es super, dass es stattgefunden hat und weiterhin stattfindet, ja. Ist heute natürlich auch ein Riesenthema, ja, mit den ganzen Rechtsgutgedanken, auch von jungen Menschen, ja. Was ich natürlich auch sehr traurig finde, ist nun mal so. Was denkst du aber, warum das so ist? Kannst du dir ausmalen, warum wir in 2020 immer noch mit dem Thema zu tun haben, vielleicht stärker denn je, warum es in die Jugend eingreift, warum es Struktur gewonnen hat, warum es keine Einzelfälle sind und.
Ja, es ist auch ein riesiges Thema. Also erstmal finde ich, dass sich weltweit die Politik wegentwickelt hat oder zurückentwickelt hat hin zu Nationalismen. Also wir haben ja zum Glück Trump jetzt, also auch wenn er in Amerika war, aber so eine Zeit erlebt, wo ein Staatsführer einen ganz furchtbaren Nationalismus und auch Rassismus vorgelebt hat als Politik. Und das erleben wir in unglaublich vielen Bereichen. Das erleben wir in Europa. Wir haben Nachbarn, ob Polen, ob Ungarn, die rechte Regierungen haben. Wir haben in Deutschland eine ganz starke AfD leider. Wir haben hier rechtes Gedankengut und wir haben Verschiebungen von Werten und Normen, mit denen ich groß geworden bin, wo ich dachte, hey, das wird nie in Frage gestellt. Aber jetzt kommt ganz häufig so, ja, das wird man ja wohl mal fragen dürfen, wenn für mich ganz klar rechtes Gedankengut formuliert wird. Ich glaube, das hat mit Verunsicherung zu tun. Jetzt nicht nur bei den Kids, sondern auch leider bei den Erwachsenen, bei den Eltern. Verunsicherung ganz viel, was mit Globalisierung zu tun hat beispielsweise. Ich erlebe hier in Berlin, also ich wohne in Moabit, ein Stadtteil, ein Bezirk, der Gentrifizierung erlebt. Ja? Also das verstehen, ich verstehe es auch nicht. Also warum darf ein chinesischer Investor ein Mietshaus aufkaufen und dann dafür sorgen, dass die Bewohnerschaft, die dort 20, 30 Jahre schon lebt, raus muss, weil da jetzt Luxusumbauten stattfinden. Solche Sachen sorgen für Verunsicherung und sorgen für etwas, wo man sich zusammentut und sucht, was ist das Einfachste? Beste wäre alles, wenn es wieder in deutschen Händen wäre, wenn das in unseren nationalen Händen wäre oder ähnliches. Ich glaube, sowas spielt ganz viel mit rein. Also Verunsicherung allgemein, die Erwachsenenwelt auch hat. Und Jugendliche greifen Stimmungen und solche Situationen auf. Und die merken, wo kann man provozieren, wo kann man uns Erwachsene ganz leicht kriegen und mit Fremdenfeindlichkeiten, mit fremdenfeindlichen Äußerungen kann man provozieren. Das ist so die eine Geschichte. Aber es führt auch leider dazu, dass es nicht nur bei Provokationen, bei verbalen Angriffen bleibt, sondern in der letzten Zeit auch wieder verstärkt Übergriffe gibt und furchtbaren Nationalismus in Deutschland. Hm. Das finde ich beunruhigend, sehr beunruhigend.
Ist beunruhigend. Ich persönlich habe, Nationalismus als solches, dass man als Mensch in Deutschland sagen kann, hey, ich finde die deutschen Werte, die ich hier gelernt habe, deutsche Traditionen, deutsche Kultur, die wir durch unsere Familie mitbekommen haben, das finde ich gut, damit kann ich was anfangen, finde ich nicht schlimm. Ja? Mhm. Ich habe ganz oft Jugendliche, die haben Riesenkomplexe damit, weil sie Angst haben, dass wenn sie sowas sagen, gleich als Nazis abgestempelt werden. Ja? Wo ich dann jedes Mal sage, ey, das muss nicht sein. Wenn du das gut findest, dass du hier geboren bist und dass du dich auch Deutscher nennen darfst und möchtest, dann mach das. Ja? Geh aber dann auch an den Punkt und sag, befass dich damit, was deutsche Geschichte hat und gemacht hat und wo das alles herkommt. Und dass du lernst auch, sage ich mal, eine Position einzugehen, dass du dich eben auch artikulieren kannst. Sagen kannst, ey, der Deutsche, der du da sein möchtest, das hat eine Geschichte, das ist nicht deine Geschichte, aber dass man es einfach weiß. Ich bin kein Freund davon, sich in Luft und Liebe aufzulösen und zu sagen so, ey, ist mir egal, wo ich herkomme und wir sind alle gleich. Falsch formuliert, bin ich ein Freund davon. Aber ich denke, in der Entwicklung für einen Jugendlichen ist es, oder für einen Menschen ist es nicht von Nachteil, sich ein gewisses Ego anzueignen. Und da kann man auch gerne sagen, hey, ich bin in Deutschland geboren, ich bin Hesse, ich bin Türke, ich bin dies, ich bin das. Das ist für mich aber noch ein Riesenunterschied zur Fremdenfeindlichkeit. Ja? Genau. Also bitte verstehe mich nicht falsch. Ich werde in dem Podcast auch gar nichts schneiden, ja, weil ich möchte nichts aus dem Kontext reißen. Fremdenfeindlichkeit, ich habe selber Rassismus erlebt, ich habe schwarze Haare und schwarzen Bart, bin türkischer Herkunft, bin in Deutschland geboren, habe türkische Eltern und habe das ganze Spiel durch. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn hier Geborene sagen, hey, ich bin Deutscher und mein Papa und meine Mama sind in Deutschland geboren und das ist so, wie es ist und wir reichen uns gegenseitig die Hand, deine Eltern sind in der Türkei geboren, meine Eltern sind in Deutschland geboren, wir leben hier, wir arbeiten hier, wir führen hier einfach ein gemeinsames Leben und das ist gut so. ich erlebe ganz oft Meinung, das auch nicht sagen zu dürfen. Ja, dieses, dass das schon zu rechts sei, dass das schon zu nationalistisch sei. Da sage ich ganz ehrlich, ey, verstehe ich nicht, warum. Nur, also, wo ist das Problem? Alles, was dann aber darüber hinausgeht, und das muss kommentiert werden und das muss bearbeitet werden, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, wie gesagt, genau. Für mich ist es ein Riesenunterschied. Das wollte ich einfach nochmal anmerken. Du kannst auch eine andere Meinung haben. Kannst auch sagen, hey Burak, du, das sehe ich gar nicht so. Das und das muss auch ganz klar gesagt werden. Aber das wollte ich hier einfach nochmal sagen. Ja, ich rede da ganz oft mit Jüngeren, die sagen, ey, du, weißt du, du kannst irgendwie stolz sein darauf, dass du türkische Eltern hast und türkische Wurzeln hast, so, da sagt keiner was. Aber wenn wir hier sagen, hey, wir sind Deutsche und wir finden es gut, dann kriegen wir immer so eine Keule geschwungen. Und was sagst du dazu? Ist das blöd? Kann man das vertreten? Ist das dumm, was ich gerade gesagt habe? Hast du eine Meinung
dazu? Nein, das ist nicht dumm. Ich hab eine Meinung dazu, ja. Ich würde dir jetzt in großen Teilen zustimmen. Wir haben unsere Herkunft, wir haben unsere Familiengeschichten, die wir mittragen, das ist ganz klar. Ich habe auch als Deutscher eine Bürde, die ich in meiner Jugend, in meiner frühen Erwachsenenzeit ganz massiv gespürt habe. Ja, wenn ich nach Holland gefahren bin, in den 70er Jahren, das war noch nicht ganz so easy wie heute, weil die Holländer wurden von den deutschen Nazis besetzt. Ja, da trägt man irgendwas mit, das ist vollkommen klar, darüber muss man sich bewusst sein. Ich habe auch kein Problem damit, selbst wenn, das habe ich in meiner Arbeit natürlich nie gehabt, wenn Jugendliche zu mir kommen und wenn die provozierten mit wirklich rechtsradikalen Inhalten, ja, ich habe das als Gesprächsaufforderung wahrgenommen. Ja, die haben es gemacht, weil sie wussten, mein Kollege und ich, wir waren für die linken Socken, hauen wir denen mal irgendwie einen rechten Spruch raus, mal gucken, wie sie reagieren. Wie gesagt, das ist meine Haltung. Wir müssen mit den Menschen reden und im Gespräch bleiben. Bei Jugendlichen kann man ganz viel auch noch bewirken, indem du sie mit Alternativen konfrontierst oder ihnen das, was ich gesagt habe, diese Englandfahrt beispielsweise, diese jungen Ostberliner, die haben vorher nie Gelegenheit gehabt, nach England zu fahren. Die haben nie Gelegenheit gehabt, in einem Arbeiterbezirk, in einem englischen Arbeiterviertel zu wohnen für eine Woche und dort schwarze Jugendliche kennenzulernen, mit denen sie nachher Fußball spielten, mit denen sie Billard gespielt haben, mit denen sie an der Dartscheibe waren, mit denen sie gekickert haben, alles Mögliche. Die haben sich kennengelernt. Und das ist so das für mich immer das A und O dabei. Du kannst die Menschen nicht abschreiben oder in Schubladen stecken, weil sie sich in irgendeiner Art und Weise geäußert und artikuliert haben. Ganz und gar nicht. Habe ich nie getan.
Absolut. Finde ich auch super. Und ich kann dir da gar nicht widersprechen. Ich sage es ja auch nochmal für dich, für mich, für die Kamera. Ich lehne jegliches rechtes Gedankengut ab. Ja, alles, was in die ich bin grundsätzlich auch kein Freund vom Extrem, ja. Ich finde, ich bin auch nicht für Cancel Culture. Ich finde, man sollte sich immer unterhalten können und über die Dinge sprechen können. Manchmal in einem anderen Rahmen, ja, manchmal muss das kommentiert werden. Manchmal, es gibt ja auch oft so, hey, dem darf man keine Plattform geben, ne? Und mit dem darf man nicht reden. Da wehre ich mich immer. Ich denke, kommt drauf an, wer das hört, wie das kommentiert wird, in welchem Rahmen das stattfindet, ne? Das ist aber dann eher eine Strukturfrage und eine Systematik dahinter als Ja und Nein. Ne, ist nicht alles schwarz-weiß. Genau. Klar, also rechtes Gedankengut kann ich nichts mit anfangen. Ich habe selber meinen Migrationshintergrund und genug Scheiße erlebt. Ja. Mir ist halt auch, und deswegen habe ich es angesprochen, mir ist halt auch einfach in der Arbeit mit Jugendlichen klar geworden, dass diese Jugendlichen nichts mit dem Deutschland und mit dem Deutschen, die sich immer rechtfertigen, deutsch zu sein, zu tun haben. Ja? Das sind Menschen, die hier geboren sind und die mit Hitler und mit dem Nationalsozialismus und mit dem Einmarsch nach Holland und der ganzen Legacy und der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun haben. Und das meine ich, wenn ich sage, hey, du bist in Deutschland geboren, du bist Deutscher, schön und gut, kannst du akzeptieren, du musst dich nicht schämen, wenn dich jemand fragt, so, ja, ich bin Deutscher, also ne, wünsche ich mir, dass die Menschen da mit einem gewissen Selbstbewusstsein, mit einem Stück weit Charakter und ein bisschen Haltung auch rangehen und selbstbewusst sind, aber natürlich auch immer, wie du es gesagt hast, so, Deutscher zu sein hat halt auch Vergangenheit und dass man auch darüber spricht nach wie vor, ja. So wie aber auch in jeglichen anderen Nationalitäten alles irgendwo was mit sich bringt. Aber ich sage das ganz oft zu meinen Jugendlichen, hey, du musst dich nicht schämen. Oftmals ist ja auch so, es ist cooler, wenn man jemand anderes ist, ne? Es ist cooler, ich gebe mich lieber als Pole aus oder ich bin auch Araber und dies und das. Und ich habe es einfach gern, wenn die Leute erstmal das sind, was sie sind und so sich bewegen, wie sie gerne wären. Ja, aber ich bin absolut für Begegnungen, ich bin für Bildung, ich möchte, dass rechtes Gedankengut und Nationalität, rechtes Gedankengut aus der Welt geschaffen wird und Nationalität relativiert wird durch eben genau solche Sachen, wie du sie gemacht hast, wovon ich ein riesen Fan bin und dass das ja auf jeden Fall auch nochmal gesagt wird, ja. Also wenn sich hier Jugendliche oder junge Menschen diesen Podcast angucken, ja, dann denke ich, ist die Message durchgesickert, die wir jetzt gerade besprochen haben. Mir ist es wichtig, nochmal zu sagen, genau, aber Thema Rassismus nach wie vor immer noch ein großes Problem. Ist es. Ich kämpfe da jeden Tag auf den Straßen, ich kämpfe in den Institutionen, ich kämpfe in den Schulen, ich kämpfe in den Ämtern, ja, das ist, kotzt mich vorne und hinten nach wie vor an und bilden mir die Brücke. Du bist aktiver Schulsozialarbeiter aktuell, ne? Mhm. Wie kamst du dazu und macht Spaß?
Ja. Ja, ja, es macht Spaß. Wie kam ich dazu? Ehrlich gesagt, finde ich fast, es ist, irgendwann ist es ein logischer Folgeschluss aus der beruflichen Arbeit, die ich bisher gemacht habe. Festzustellen, hey, vom Alter her, ich bin jetzt nicht mehr so der Frischeste und muss nicht jeden Tag bei Wind und Wetter die jugendlichen Treffpunkte aufsuchen als Streetworker oder sonst etwas. Und Schule fand ich ein Thema, das hat mich in meiner ganzen Arbeit beschäftigt. Also für die, auch als Streetworker, die Kids haben immer mit der Schule zu tun. Das ist so die Institution, da müssen sie hin. Da sind sie, da hast du sie alle. Und ganz viele haben dich immer beklagt, wie scheiße das ist in der Schule, wie schwierig, wie ungerecht, wie gedemütigt man oftmals wird. Ja, wird man. Das Schulsystem, unser Schulsystem ist eines, das auf das jetzt nicht für die große Gleichheit sich einsetzt, sondern im Gegenteil. Es geht um, wer hat die besten Noten, wer hat den besten Schulabschluss. Wir haben ein mehrgliedriges Schulsystem, da gibt es Hierarchien. Das ist ist ein Hort der Ungleichheit und auch für Jugendliche einfach was ganz Schreckliches oftmals, wo sie irre lange Zeit verbringen müssen. Und nicht umsonst, finde ich, gibt es so diesen Bereich der Schulsozialarbeit. Noch nicht so lange in Deutschland, aber der hat sich irgendwann entwickelt. Der ist immer noch im Etablieren. Der ist noch nicht so festgeschrieben wie Jugendsozialarbeit, auch wie Streetwork. Das ist ja bei uns hier in den Ausführungsgesetzen vom KJHG sogar aufgenommen ist. Wir Schulsozialarbeiter kämpfen auch immer noch um eine Form von Anerkennung. Aber das ist für mich gar nicht so der Antrieb, sondern das Entscheidende ist, irgendwann wurde mir angeboten, über meinen Träger in eine Sekundarschule als Sozialarbeiter zu wechseln. Und ich habe gedacht, okay, das ist mal, weil weiß wieder, meine 7 Jahre waren wieder voll, ja, okay. Ist mal eine Herausforderung. Ich möchte mich dem mal stellen. Ich möchte mal erleben, wie ist das in so einem im System Schule aktiv zu werden. Und rückblickend finde ich tatsächlich, dass Schulsozialarbeit der Bereich in meinem Berufsleben ist, bei dem ich die größte Sinnhaftigkeit erlebe. Also jetzt will ich damit nicht abschwächen, was ich vorher getan habe oder die Kollegen, Kolleginnen, die im Bereich Streetwork oder Ähnliches tätig sind, in irgendeiner Art und Weise dagegen rechnen will. Ganz persönlich nur für mich, weil ich in der Schule so unmittelbare Reaktionen erlebe. Und das habe ich in meiner früheren Tätigkeit nicht unbedingt gehabt. Unmittelbare Reaktion heißt, die Kids kommen zu dir, weil gerade ganz aktuell ein Problem ist. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Sie wurden rausgeschmissen aus dem Unterricht. Sie sind in eine Auseinandersetzung geraten. Sie wurden vielleicht beleidigt. Ganz viel. Schule ist ein System, in dem wahnsinnig viel mit Scham und Beschämung gearbeitet wird. Also was erleben die Kiddies und müssen damit umgehen. Und wir als Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter in der Schule sind oftmals erstmal so ein Puffer, erstmal so eine Anlaufstation, wo man unglaublich viel Frust rausgelassen hat, aber gleichzeitig sich Hoffnung gemacht hat, irgendeine Form von Unterstützung zu bekommen. Und ich glaube, dass Sozialarbeit an diesem Schnittpunkt Jugendliche, Schule, Lehrer ungemein wichtig sind. Und wir sind oftmals diejenigen, bei denen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes ausheulen können. Ich habe nie so viele Tränen erlebt in meiner Arbeit wie in der Schule. Das ist, also es vergeht kein, oder verging an der Sekundarschule, verging keine Woche, in der nicht irgendwelche Kinder und Jugendlichen bei uns im Büro geweint haben. Und ich habe unglaublich viel Elternkontakte gehabt. Da habe ich bei Streetwork fast nie gehabt. Die Eltern, die sich an uns gewandt haben, die sich um Orientierung, um Hilfe gebeten haben, oder Kiddies, die gesagt haben, es klappt bei mir zu Hause nicht mehr, ich weiß nicht weiter, und wir haben uns dann an die Eltern gewandt, wir haben Gespräche moderiert und ähnliches. Die Frage war, wie komme ich da hin? Ich bin per Zufall an die Schule geraten und stelle fest, ich bin jetzt seit ungefähr 9 Jahren an der Schule, habe vor anderthalb Jahren die Schulform nochmal gewechselt, bin von der Sekundarschule jetzt in ein Oberstufenzentrum gewechselt, aber ich bin zufällig in den Bereich Schulsozialarbeit gerutscht und fühle mich da richtig aufgehoben, weil unsere Profession einen anderen Zugang hat zu den Kindern und Jugendlichen, die in die Schule müssen, die da sind und die nicht immer alle total glücklich sind und die einfach auch Leute brauchen, denen sie ihre Sorgen und Nöte beichten können, erzählen können, um Hilfe betteln können, fast beinahe schon, ohne dass sie Angst haben müssen. Das schlägt sich in irgendeiner Art und Weise auf Noten wieder, schlägt sich nieder im Klassengefüge oder sonst was. Also ja, da bin ich jetzt gelandet.
Ja, so bewundernswert ich deinen Job an den Schulen finde und so großen Respekt ich davor habe, merke ich halt auch gleichzeitig, was für ein Riesenproblem das System Schule scheinbar hat. Ja, ich meine, ist kein Geheimnis, du hast es gerade gesagt, ich selber war auf einer deutschen Schule, du bist ja auf die Schule gegangen, vielleicht hast du auch vieles erlebt, was dich zu Tränen gerührt hat oder hätte können. Aber finde ich halt echt scheiße, ne? Dass da irgendwie, dass du erzählst, dass du wöchentliche Begegnungen hast mit Kindern, die kommen und mit Tränen in den Augen weinen und die sich irgendwie gedemütigt fühlen. Ich bin mir auch sicher, dass das System Schule großen Nährboden für Rassismus bietet, nach wie vor. Ausgrenzung, Diskriminierung, ja, sagen wir mal Diskriminierung, nicht immer sofort die Rassismuskeule schwingen, aber auf jeden Fall gibt es und gab es das auch schon. Und was kann man besser machen? Ja, also was, du bist da drin, du siehst es, du empfängst die ganzen weinenden Kinder. Warum weinen die? Was könnte man besser machen an dem System Schule?
Also was wir an unserer Schule, also an der Sekundarschule damals gemacht haben, weil du das Thema Rassismus angesprochen hast, unsere Schule hat sich damals bemüht um diesen Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da haben wir uns Hilfe und Unterstützung geholt bei der Landeskoordination von Schule ohne Rassismus, haben über das Netzwerk dort ganz viele coole Projekte an die Schule geholt. Die auf der einen Seite vordergründig so dieses Thema Rassismus in allen Facetten angegangen ist, aber ich sage das deswegen so vordergründig, der Hintergedanke oder das, was nachhaltiger wirkt, ist, dass die eine Sensibilität geschaffen haben, aufeinander zu gucken, also dass die Kids in den Klassenverbänden aufeinander gucken, dass Lehrer auch mal einen anderen Blick bekommen auf ihre Schüler. Die leben ja in völlig anderen Welten. Also Lehrer, Lehrerinnen, die wohnen in den seltensten Fällen in Plattenbauten oder in einem sozialen Brennpunkt, sondern die haben vielleicht ihre Schule im sozialen Brennpunkt. Da fahren sie mit dem Auto hin und fahren nachher mit dem Auto raus. Die wissen gar nicht viel über die Lebenswirklichkeit dieser Kiddies. Ich glaube, das haben wir Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter schon anders drauf. Also weil wir auch in diesen Kiez dann hineinwirken. Das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und was sämtliche Kolleginnen und Kollegen von mir machen, das sind soziale Trainings mit den Klassen. Wir machen Teamtrainings. Wir machen, wenn in der Sekundarschule kommen die Kids in der 7. Klasse zusammen. Die sind völlig neu zusammengewürfelt. 25 Kids, die aus 13 verschiedenen Schulen kommen. Wir machen erstmal so eine Art von Kennenlernwoche, damit die sich kennenlernen, aber dass die auch erleben, hey, der eine ist zwar immer laut, der meldet sich relativ schnell zu Wort, aber so richtig cool einsetzen für uns tut er sich nicht. Also wir machen diese Teamtrainings, wo die Kiddies einander kennenlernen, merken, wer nimmt eigentlich Rücksicht auf mich und wer prescht immer nur vor, sieht zu, dass er eine Aufgabe bewältigen kann, aber es feststellt, oh, der Rest der Klasse kam gar nicht mit. Solche Sachen bieten wir an. Was wir Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter an den Schulen machen, ist, wir machen ganz viel im Bereich von Anti-Mobbing. Anti-Mobbing-Seminare, wir gehen rein in die Klassen, sobald irgendwas, wir haben vorhin das Stichwort Cybermobbing oder ähnliches gehabt, sobald solche Fälle auftreten, bin ich da. Ich rede mit den Leuten, ich rede mit den Betroffenen, ich rede aber auch mit den Akteuren. Wir versuchen, dass wir so eine Art runden Tisch hinkriegen, dass sich die Leute am Ende, so wie wir beide uns jetzt gegenüber sitzen, in die Augen schauen und sagen, hey, es war Mist, was wir hier gemacht haben und ähnliches. Ja? Aber diese Sachen anzusprechen, das können Lehrerinnen in der Form auch gar nicht. Also glaube ich ganz oft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da sind. Was ich wichtig finde, du hast gefragt, was muss ich ändern am System Schule? Ich finde, dass Schulsozialarbeit ganz anders etabliert sein muss an den Schulen. Dass es gar nicht durch den Schulen freigestellt wird, wollen die eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter haben, ja oder nein, sondern dass wir dahin müssen, dass wir da sind, dass wir genau in dieses Schulsystem reingehören, wie der Englischlehrer und die Sportlehrerin. Das sage ich deswegen, weil die Träger, also unsere sozialen Träger schließen Verträge ab mit den Schulen, mit den Schulleitungen, die gehen maximal 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren könnte es sein, dass der Burak, der jetzt an einer Schule tätig ist als Sozialarbeiter, der engagiert sich wahnsinnig für die Kiddies, setzt sich ein, geht auch öfter mal in den Clinch mit einer Lehrerin oder mit Lehrern, erreicht für die Kiddies viel, aber die Lehrer finden den total nervig, weil der so Sachen anspricht, die haben wir früher nicht gehabt. Das war für uns unproblematischer. Dann kann sich eine Schulleitung entscheiden, oh ja, okay, der Burak ist ein netter Kerl, Outreach ist ein toller Träger, aber wir hätten gerne einen anderen Träger oder wir brauchen sowas eigentlich gar nicht, weil wir mit Schwerpunkte setzen auf schulische Förderung im Nachmittagsbereich. Dann können die entscheiden nach 2 Jahren, nee, wollen wir nicht. Und das finde ich absolut kontraproduktiv. Das finde ich, muss sich etablieren, dass wir dazugehören und dass die Schulen da auch nicht nur keine Wahl haben, sondern dass das ganz selbstverständlich ist, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Schulen beschäftigt sind. Und die dann auch den Kontakt haben, beispielsweise zu Kollegen wie dir, die mit den Kiddies in der Freizeit zu tun haben, zu gucken, hey, wie erlebst denn du XY? So etwas.
Also bessere Netzwerke, bessere Kooperationen, die Schulsozialarbeit ganz klar ins Boot holen und nicht irgendwie als Wahlfach dementsprechend. Und du hast auch gerade gesagt, Sozialarbeiter in Einzahl für eine Schule. Also ich bin der Meinung, das reicht gar nicht. Ja? Mhm. Ich habe selber als Schulsozialarbeiter schon gearbeitet und habe das auch schon erlebt, wie überfordert man auch ist an einer Schule mit irgendwie gefühlt 1000 Schülern und Schülerinnen und dann sitzt man da in einem Büro und ja, dann geht's ab. Ja? Genau. Und ich bin zum Beispiel ganz oft auf dem Pausenhof gewesen und habe mich mit den Kindern unterhalten und die haben teilweise mir Sachen erzählt, die sie sich gar nicht trauen, den Lehrern zu erzählen, genau, weil sie Angst hätten, schlechter benotet zu werden. Ja? Oder weil sie Angst hätten, manchmal sogar auch, weil die Angst hätten, dass die das den Eltern weitererzählen, beim Elternsprechtag oder so. Ja? Also sehen in den Lehrern, Lehrerinnen so eine Autoritätsperson, dass sie sich fast schon fürchten, ihre Gefühle, ihre Emotionen auf den Tisch zu legen. Mhm. Ja? Wo ich mir ganz oft dachte, ey, ach, du hast Angst, du hast Furcht, du hast dies, du hast das. Und aber keiner weiß es, ja, weil du es keinem erzählen kannst. Und das, dieses Gefühl zieht sich dann halt auch gerne mal über eine ganze Schullaufbahn. Mhm. Und bin ich wirklich absolut bei dir. Ich bin auch der Meinung, also ich bin auch nicht derjenige, der sagt, das Schulsystem ist alles blöd, alles kacke und das ist alles und was soll man da, ne? Ich habe selber Sachen gelernt, die ich nicht verstanden habe, warum ich das lerne. Ich habe aber auch viel gelernt, was ich wirklich nicht verstanden habe. Das wäre auch noch so ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass man ein bisschen individueller auf die Bedürfnisse und natürlich auch auf die Fähigkeiten, auf die Ressourcen der Schüler und Schülerinnen eingeht, ne?
Ja. Erleben wir gerade ganz hautnah mit der sogenannten Digitalisierung, Homeschooling oder sonstige Sachen, wo, ja, ich glaube, nicht nur Berlin hinterherhinkt. Ich glaube, da sind die Kids uns Erwachsenen, also den Lehrerinnen, Lehrern, dem System Schule oftmals weit voraus. Aber gleichzeitig erleben wir auch diese Ungleichgewichtung, nämlich wie ist das mit sozialer Benachteiligung, wie ist es für eine Familie, die 3 Kinder hat und in einer 4-Zimmer-Wohnung mit einem Computer lebt und 3 Kinder plötzlich zu Hause beschult werden müssen und all solche Sachen. Aber ich glaube, an dem Punkt sind die Kids wesentlich weiter als ein Großteil der Erwachsenenwelt.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich mute Kindern und Jugendlichen auch extrem viel zu. Ja, ich kriege ganz oft so das Gefühl von Erwachsenen, so diesen, ach, es sind nur Kinder, es sind nur Jugendliche, die haben doch eh keine Ahnung. Oder, ey, Kinder und Jugendliche sind oft viel klüger und intelligenter und vor allem meistens halt auch ehrlicher mit sich selbst, als ich es von manchen Erwachsenen kenne. Und dementsprechend erstmal viel Liebe und Respekt für all unsere Kids. Bleibt stark. Manchmal denke ich mir, wenn so ein Typ wie ich damals in meiner Klasse gewesen wäre, wo ich noch als Kind in die Schule gegangen bin, ja, also quasi ich selber Zeitreise zurück in meine eigene Klasse, ey, was hätte ich da für ein Radau gemacht, ja. Weil mein Lehrer war wirklich rassistisch. Also, ne, wenn du sagst, Schwarzkopf und geh dahin, wo du herkommst, und das sind ganz klar diskriminierende, rassistische, das ist eine rassistische Wortwahl, da kann mir keiner von schlechtem Tag und schlecht geschlafen erzählen, ja. Und da denke ich mir, wenn ich da gestanden hätte, ja, und hätte das miterlebt, wie das heute manchmal so ist, weil ich kenne Freunde von mir, machen Schulcoaching, die gehen mit in die Klassen rein und da hat sich Gott sei Dank ein bisschen was verändert, dass man auch den Lehrkräften das Gefühl gegeben hätte, hey, du musst aufpassen, was du sagst, du musst der bessere Pädagoge werden, ja, nicht nur der Lehrende, sondern auch, also nicht nur mit dem Bildungsauftrag, sondern auch tatsächlich mit dem pädagogischen Hintergrund so ein bisschen, okay, du kannst es nicht alles leisten, deswegen komme ich mit rein, wir ziehen an einem Strang, wir sind ein Team und wenn es klappt, super, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass, wie du es gesagt hast, mancher alteingesessene Lehrer, vielleicht auch die Lehrkraft, die Lehrerin, da nicht so groß Bock drauf hat, nicht so einfach, ne, sich da nicht in die Karten gucken lassen will und halt einfach sein oder ihr Ding macht. Aber im Endeffekt, es geht ja darum, ich denke, du wirst das bestätigen können, dass man an demselben Strang zieht, ja, am selben, ja. Ne, wir verfolgen dasselbe Ziel, möchten gerade in der Schule, wo die Kinder und Jugendlichen einen Großteil ihrer Zeit verbringen, auch, das ist halt auch noch so ein Punkt, ja, das ist nicht wie Streetwork oder Jugendfreizeiteinrichtung, mal ja, mal nein, sondern Schule ist immer jeden Tag, genau. Schulpflicht, ja, 9 Jahre lang, und es ist so schade, wenn man in diesen 9 Jahren den Jugendlichen oder Kindern und Jugendlichen nicht das an die Hand geben kann, was sie brauchen, nämlich einfach die Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit, ja, dass sie ihren Körper, ihren Geist, sich selber einfach so gut kennenlernen, dass sie ganz genau wissen, nach 9 oder 13 Jahren, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer ich will, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will und ich weiß auch, in welche Richtung ich gehen will. Heute, ich mache Berufscoaching mit Jugendlichen, die kommen aus der Schule raus, sind vielleicht 18, vielleicht 17, ey, die haben gar keine Ahnung. Die haben nicht nur keine Ahnung von der Welt, die haben keine Ahnung von sich selber. Wenn ich sie frage, ey, wer bist du, was willst du, kommt ein großes, riesen Fragezeichen. Und ich denke mir so, du bist doch 10, 12, 13 Jahre in die Schule gegangen. Hast du dich nicht mit dir selber befasst? Nee, aber dafür hat er einen Schnitt von 2,0 und irgendwie alle haben gesagt, dass es gut ist. Aber wenn du ihn fragst, hey, wer bist du und was willst du eigentlich sein, kommt meistens nur, ja, ich will sein wie der. Oder der hat gesagt, da verdient man gut, das will ich. Oder die hat gesagt, man sollte so machen, dann kann man das machen und dann ist es gut. Ja, und was willst du selber? Wo sind deine Stärken? Was machst du gerne? Was würdest du gerne für dich? Ja, das weiß ich gar nicht. Mein Vater sagt so und so. Also, verstehst du? Das ist eigentlich das, was mich sehr traurig macht, wenn ich mir denke, ey, da muss was passieren. Gut, Algebra gelernt, wir wissen alle, wie Bruchrechnen geht. Das ist alles gut. Aber wo ist die Initiative für einen selbst? Ja? Verstehst du? Wie kann man das so ein bisschen supporten?
Natürlich.
Das ist eigentlich mit das, wo ich mir ganz häufig denke, das würde ich mir in der Schule wünschen. Aber es passiert. Also wenn ich sowas sehe mit Schulsozialarbeit, Schulcoaching, Step by Step, Systeme zu verändern und das Ganze anzugehen, ist sowieso gerade auch in Deutschland, aber ich denke auch grundsätzlich, diese ganze Reformthematik ist nicht so einfach. Keine von heute auf morgen Aktion, keine Hauruck-Aktion. Deswegen freue ich mich über, auch wenn es langsame Entwicklungen sind, grundsätzlich darüber, dass was passiert.
Mhm.
Ja. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr.
Oh ja, wir haben.
Also eine Stunde müssen wir auf jeden Fall schaffen. Wir sind jetzt bei knapp 52 Minuten. Ich sehe gerade, du hast einen Haufen Material mitgenommen, ja? Und haben wir von dem, was da draufstehen könnte, Sachen abgehakt oder hast du noch was in deinem Kopf, was du sehr gerne hier ansprechen wollen würdest? So, dass ich den Ball auch mal ein bisschen zu dir spielen
kann. Ja, ich habe eine Sache, die ich tatsächlich gerne ansprechen möchte, weil mir das auch wichtig ist in diesem ganzen Kontext und weil es eine Besonderheit ist. Wir haben bei uns in der GSJ auch Mädchensportzentren. Und ich will das deswegen gerne ansprechen oder mir ist das wichtig, weil in dieser ganzen Unterhaltung, die wir bis jetzt geführt haben, wir so diesen einen Aspekt nicht berücksichtigt haben oder ich habe den noch gar nicht angesprochen, nämlich, dass es auch manchmal, auch im Jahr 2020, 2021 immer noch wichtig ist, dass man spezielle Angebote oder Möglichkeiten für Mädchen und junge Frauen bietet, wo sie nicht in diesem Kontext sind, junge Männer sind da, die sind oftmals die Platzhirsche in Jugendzentren, Jugendeinrichtungen, erlebt man das ganz oft. Ich bin jemand, der ist wahrscheinlich ein Prototyp dafür, ich biete Sport, ich biete Fußball an, ich biete Klettern an, solche Sachen, aber ich habe in allererster Linie, weil ich ein Mann bin, Jungen angesprochen, die können auch was anfangen mit mir als Person. Aber Kolleginnen, die in Mädchensportzentren arbeiten, haben nochmal eine ganz andere Schwerpunktgewichtung. Und eigentlich ist mir das schon wichtig, darüber mal ein paar Worte nur zu verlieren.
Absolut.
Aber, die GSJ hat zum Beispiel ein Sportmädchenzentrum in Reinickendorf, das Centre Talma, wo sich junge Frauen seit Jahren treffen, um losgelöst von Männern und von den Jungen frei zu entwickeln zu können, frei zu gestalten. Die machen ihre Sportangebote, die spielen auch mal Fußball, die tanzen aber auch ganz viel. Und aus diesem Engagement hat sich herausentwickelt ein ganz besonderes Angebot. Welches Datum war das? Am 14.02., das ist immer der Valentinstag, findet weltweit ein Tanzevent statt, was eine Demonstration ist gegen Gewalt an Frauen und an Mädchen. Das nennt sich One Billion Rising. Und die Kolleginnen und die Mädchen, die jungen Frauen aus dem Centre Talma sind in Berlin, sind bei uns in der GSJ so federführend seit vielen Jahren dieses Event, das üblicherweise mit einer Tanzdemonstration am 14.02. am Brandenburger Tor den Höhepunkt hat. Dazu gibt es dann einen eigenen Song, es gibt eine Choreografie, die Mädchen und auch Jungen, die sich dann dafür interessieren und die das Ganze unterstützen, vorbereiten, um am Brandenburger Tor zu einer Zeit, wo es weltweit Milliarden, One Billion, also eine Milliarde, das ist so diese amerikanische Formulierung dafür, junge Frauen tanzen, um auf Unterdrückung, auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, wehrt euch, tut etwas dagegen. Und in diesem Jahr findet wegen Corona dieses Tanzevent leider nur digital oder online statt. Aber ich wollte darauf mal einfach hinweisen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Podcast vor dem 14.02. gesendet wird. Wenn das der Fall ist, bitte, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, guckt euch an 1 Billion Rising als Suchbegriff. Vielleicht GSJ Berlin, Centre Talmar. Da kriegt man eine Choreografie, da gibt es Kolleginnen, da gibt es junge Frauen, die über diese Thematik reden, die auf diese Spezifik hinweisen. Und es gibt ganz viel Spaß, weil es gibt Online-Kurse und Online-Hinweise, wie tanzt man, wie kann man die Choreografie erstellen. Man kann eigene Choreografien erstellen. Aber ganz wichtig für uns, dieses Event, denn da nehmen wir jedes Jahr daran teil. Ich halte das für absolut unterstützenswert und förderlich. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, das wollte ich auf alle Fälle mal loswerden.
Finde ich sehr cool, wirklich. Wir werden uns kümmern, dass der Podcast vor dem 14.02. Erscheint, dass wir noch ein bisschen die Werbetrommel rühren können. 1 Billion Rising, ja?
1 Billion Rising.
Genau. Mhm. Und ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, checkt es auf jeden Fall ab. Finde ich eine coole Initiative, einfach auch da aktiv zu werden. Und ja, klar, wir bemühen uns, dass das noch vor dem 14.02. erscheint, dass ihr alle noch die Möglichkeit habt, davon früh genug zu erfahren, worum es da geht. Dann könnten wir hauen den Link auch unten rein, dann kann man sich da schlau machen und das machen wir doch gerne. Danke. Ja, sau cool, wirklich. Ich könnte, wahrscheinlich könnte ich mich noch 3 Stunden mit dir unterhalten. Ich finde, Dieter, wirklich bemerkenswert, was du in deinem Leben gemacht hast mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, sei es in der Hooligan-Szene, sei es mit dem Sport, als Sozialarbeiter über 30 Jahre an Schulen, auf den Straßen, in Gott, wer weiß, welchen Vierteln und Ecken du dich schon rumgetrieben hast, um mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen, mit Menschen aller Herkunft Wege zu finden, um deren Leben zu bereichern, vielleicht auch dein Leben dann unbewusst irgendwie auch noch zu gestalten. Und ich danke dir vielmals für diesen Besuch. Ja. Und hoffe, dass, also ich, man sagt ja, man sieht sich mal 2-mal im Leben. Ja. Und möglicherweise, wer weiß, vielleicht bist du nochmal Gast in meinem Podcast. Du möchtest ja auch einen Podcast aufziehen. Genau. Hast du durchsickern lassen für dich an deiner Schule als Projekt. Und wer weiß, vielleicht kann man sich da nochmal gemeinsam an den Tisch setzen und dann darfst du vielleicht mir die eine oder andere Frage stellen.
Genau, das würde ich auch gerne tun. Ich bin auch auf dich neugierig geworden und fand das ein sehr interessantes, anregendes und spannendes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
Super, ja, hat mich sehr gefreut. Meine lieben Freunde, das war der Dieter. Entschuldige, wie war dein Nachname nochmal?
Boot.
Ich bin so auf dem Du hängen geblieben.
Ich bin es auch.
Dieter Boot, ganz großen Respekt. Vielen Dank, dass du da warst und ja, GSJ, den Link haue ich sowieso in die Infobox, dann kann sich jeder nochmal schlau machen über den Träger, wo du beschäftigt bist. Und ja, meine lieben Freunde, viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, der Podcast. Gut, viel Spaß beim Zuhören, ganz am Ende macht nicht so viel Sinn, aber dennoch hoffe ich, dass der Podcast euch Spaß gemacht hat. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten wieder ein und ja, haltet die Ohren steif, bleibt am Ball.
Danke, war ein gutes Schlusswort.
Ja, auf jeden Fall. Tschüssi, ciao.
Tschüss.